Ja.
Ich möchte, danke für das, für die schöne Luther-Übersetzung, Christine. Ich möchte euch nochmal einen modernen Text vortragen vom Psalm 23. Und zwar hat den eine junge Ordensfrau geschrieben, Sophia Kexel. Den Text habe ich euch auch mitgebracht, genauso wie die Meditation am Schluss. Könnt ihr dann gerne mit nach Hause nehmen, weil ich finde es immer schön, wenn man das nochmal nachlesen kann. Die ewige Liebe sorgt sich um mich und bringt meine Sehnsucht nach Hause. Bei ihm ist alles, was ich brauche. Ich darf mich ausruhen, mich fallen lassen, darf sein, so wie ich geschaffen bin. Sie ist meine Kraftquelle, die mich belebt. Wohin ich auch gehe, sie ist bei mir, denn sie weiß, was ich nötig habe. Und ich ahne, sie ist ewig Treue. Wenn alles um mich herum dunkel erscheint und ich keinen Ausweg mehr finde, bleibe ich voll Zuversicht, dass sich alles wandeln wird. Du bist einfach da. Ich bin getröstet in deiner Gegenwart, weil du mich aus mir selbst herauslockst und ich gleichzeitig erfahre, bedingungslos geliebt und angenommen zu sein. Ich kann übergroße Freude erleben, auch wenn mein Leben vom Leid durchzogen ist. Deine Zärtlichkeit hast du über mir ausgegossen, sodass auch der letzte Tropfen deiner Liebe mein Innerstes erfüllte. Da wusste ich, dass bei dir allein die Fülle zu finden ist. Ja, es ist so, umarmt von deiner Gegenwart, zärtlich liebkost erfahre ich, dass ich leben kann und dass dieses Leben mich mit Sinn erfüllt, weil meine Seele in dir eine schützende Heimat gefunden hat, weil ich nie von deiner Liebe getrennt bin. Liebe Gemeinde, der Herr ist mein Hirte, das ist ja ein Text, den man ganz oft bei Beerdigungen liest oder am Krankenbett. Und viele Menschen, die auch gar keine Christen sind, die kennen den Text auch. Also in einem Buch eines berühmten Arztes schrieb er, ich bin kein Christ, aber der Psalm 23, der geht mit mir. Also ob er dann vielleicht doch einer ist, das weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht weiß Gott das. Also unser guter Hirte, der sagt zu uns, schenk mir dein Vertrauen. Ich bin gekommen, um alle Schafe, die sich verirrt haben, zurückzubringen von den Orten, wohin sie sich in dunklen Tagen zerstreut haben. Ich werde meine Schafe auf gute Weideplätze führen. Ich werde sie ruhen lassen. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Starken behüten. Ich will ihr Hirte sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Das können wir nachlesen in Hesekiel 34. David, der ja selber ein Hirte war, bevor er zum König berufen wurde, wusste, was es heißt, als Schaf einen guten Hirten zu haben. Er wusste, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und wir, liebe Gemeinde, wir müssen uns immer gut überlegen, bei den 1000 Stimmen, die tagtäglich auf uns einprasseln, welcher Stimme wollen wir folgen, welche Stimme wollen wir hören, wem wollen wir vertrauen. Viele Menschen können mit dem Bild von dem guten Hirten gar nichts mehr anfangen, aber bei uns im Westerwald, da gibt es noch Schafherden. Und ungefähr vor 4 Wochen trieb eine Riesenschafherde an meinem Haus vorbei. Und das ist so lustig, weil die manche gehen, manche bleiben stehen, manche gehen wieder zurück. Ne? Der Hirte geht vorne weg, der Hund hinterher, aber das dauerte vielleicht 10 Minuten, bis diese Riesenschafherde vorbei war. Ich versuche dann immer ein Video zu machen, weil das einfach so was, das ist so was Besonderes, ne? wenn man das so sieht mit den Schafherden. Und in ganz früheren Zeiten, da waren ja Tiere ein ganz kostbarer Besitz und auch die Schafe. Jedes Tier war ganz, ganz wertvoll. Und der Hirte wusste ganz genau, was jedes Tier braucht. Und dieses Bild vom guten Hirten, das ist für mich so ein Anker. ein Anker, weil Jesus ist mein guter Hirte. Er weiß, wie mir es geht. Und wenn ich müde bin, dann trägt er mich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Liebe Schwestern und Brüder, was ist denn der Mangel unserer Zeit? Und ich rede jetzt nicht von finanziellen Dingen, sondern von dem Mangel unserer Seele. Viele Menschen, auch ganz oft die vor mir sitzen, mangelt es an Selbstachtung und Selbstfürsorge. Das hat sich Gott so nicht gedacht. Er hat uns nicht auf diese Erde geschickt, damit wir uns kaputt machen, sondern er will, dass wir auf uns achten, auf unseren Körper, auf unsere Seele. Oft mangelt es an echtem Interesse vom anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jemand fragt dich, wie geht's dir? Und ist eigentlich schon, man merkt das. Interessiert es ihn wirklich? Oft nicht. Und wenn man dann sagen würde, schlecht, würde der Mensch vielleicht das Thema wechseln. Ich habe das schon oft erlebt. Und dann mangelt es wirklich an echtem Zuhören. Hören wir unseren Partnern zu? Hören wir unseren Kindern zu? Hören wir dem zu, der das gerade braucht? Viele Menschen, die alleine leben, denen mangelt es an Berührungen. Meine Freundin Marianne und ich, wir nehmen uns immer in den Arm. Und das ist einfach schön. Wir umarmen uns, weil der Mensch braucht Umarmung. Und manche Menschen, wenn die dann verwitwet sind, der Partner ist nicht mehr da, der sie hoffentlich umarmt hat, für die ist es dann eine ganz heftige Sache. Keine Umarmung mehr. Also vielleicht können wir da so ein bisschen schauen, wen wir mal umarmen. Und vielen von uns mangelt es an Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine To-Do-Liste. Ich muss dies und das und jenes. Meine jungen Frauen, die bei mir in Seelsorge sind, die tun mir in der heutigen Zeit wirklich leid, weil sie sich so optimieren müssen. Und weil das kleine Kind in die Kita und sie zur Arbeit. Und das ist als meine Kinder klein waren, ich hatte es einfach besser. Ja, also mit der Zeit, wir haben nur diese Zeit. Der Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Dieses Bild von der grünen Wiese, von den Blumen, von dem Bach, das kann ich so in mir immer abrufen. Und an diesem Bach, da steht eine Bank und da sitzt mein guter Hirte und dann kann ich mich zu ihm setzen. Und ich kann mit Jesus reden und ich kann mit ihm schweigen. Ich kann innehalten. Ich kann Wasser schöpfen. Ich kann ausruhen. Meine Seele baumeln lassen. Und manchmal, liebe Gemeinde, fürchten wir uns vor Stille. Diese Zeiten hatte ich auch und dann sind wir vielleicht auf der Flucht vor uns selbst. Wenn wir zur Ruhe kommen, dann kommen oft so alle Erinnerungen nach oben. Krisen, Kindheitsereignisse, Dinge, die beachtet werden wollen. Und dann können wir unser jüngeres Ich an die Hand nehmen und bringen es zu Jesus, weil er ist der beste Seelsorger. Bei ihm dürfen wir weinen, wir dürfen klagen, wir dürfen die alten Lasten am Kreuz hinlegen, sie auch dort bitte lassen und letztendlich lernen, das Leben so anzunehmen, wie es ist, weil wir haben gerade kein anderes. Und dann werden wir nach und nach die Steine los, die auf unserer Seele liegen. Unsere Ursehnsucht jedes Menschen ist es, jemandem zu vertrauen. Jemand soll für mich da sein. Und vielleicht hattet ihr das Glück, dass ihr hier auf dieser Welt freudig erwartet wurdet und habt einfach gute Bindung und viel Liebe mitbekommen. Dieses Glück haben nicht alle Menschen. Viele sind ein Unfall oder ein Zufall oder dich wollten wir ja nicht mehr, ach, du bist ein Mädchen und so weiter. Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, dann haben wir wenig Selbstvertrauen und dann wird es auch schwierig, Gott zu vertrauen. Und dann brauchen wir immer wieder seine Zusage, dass er uns liebt, so wie wir gerade sind, genau so, gerade so. Dann sind wir schon beim Vers 3. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin ja ein FEG-Kind gewesen, ganz früher. Bin ich mal 18 Jahre in die FEG im Dillkreis gegangen. Eine relativ strenge Gemeinde, wo wir sozusagen unser Wochenende verbracht haben. Und als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich diese Gemeinde verlassen und habe auch Gott verlassen. Und ich wollte einfach nichts mehr mit dem zu tun haben, weil ich hatte so viel Angst vor ihm. Ne, wir haben sehr viel vom Gericht gehört, von dem unteren Weg und vielleicht habe ich auch die Dinge besonders gehört. Ne? Heute weiß ich, wir hatten eine sehr schöne Sonntagsschule. Sehr, sehr schön. Das Lied eben, das hat mich sofort in meine Kindheit versetzt, dieses Gott hat dich lieb. Ne? Sofort war ich wieder 10 Jahre alt und sitze im Kindergottesdienst. Ne? Und ich habe aber dann später, Gott hat sein großes Lasso nach mir ausgeworfen, 14 Jahre später. Also ich bin 14 Jahre dann in keine Kirche gegangen, nur zu meiner Trauung und zu den Taufen meiner Töchter. Und ich habe mich aber dann 1984, ist jetzt auch schon lange her, habe ich mich nochmal bekehrt als erwachsener Mensch, habe mich landeskirchlich taufen lassen. Und das war gut, weil da konnte Gott anfangen, meine Seele zu heilen. Und das waren keine schnellen Wege. Ich habe schon als Jugendliche mehrfach die Bibel durchgelesen und später habe ich lange Kindergottesdienst gemacht in unserer Gemeinde, habe sehr viel Bibelwissen im Kopf. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das ist jetzt auch schon lange her, es muss doch irgendwie von da nach da kommen. Es muss doch von da nach da kommen. Weil Gott kann unsere Seele nur erquicken, wenn diese Seele auch dieses Gotteswort aufnimmt. Und dann habe ich sehr viel gebetet und habe oft meditiert über Bibelworten. Das kann ich euch auch mal mitgeben. Wenn ihr ein bestimmtes Wort habt und ihr sprecht es laut aus vorm Spiegel. Unsere eigenen Ohren müssen manchmal diese Zusagen hören. Und Gottes Wahrheit, die will in unser Herz fallen, in unsere Seele. Und manchmal ist sie leider nur im Kopf. Und das ist schade. Das ist schade. Und eine ganz wichtige Aufgabe ist es auch, dass wir Gottes Stimme irgendwie unterscheiden von den anderen Stimmen. Aber man kann sie immer daran erkennen, dass sie sehr leise ist und sehr liebevoll. Gottes Stimme ist liebevoll. Und er spricht ja auf tausenderlei Arten zu uns. Ich habe so eine schöne kleine Geschichte gefunden, die möchte ich euch vorlesen. Irgendwo im Vorderen Orient war ein Schaf gestohlen worden. Kläger und Ankläger standen vor Gericht. Jeder der beiden behauptet, das Schaf gehöre ihm. Der Richter war ein weiser Mann. Holt das Schaf her, gab er den Befehl. Der Angeklagte musste nach draußen gehen und das Schaf rufen. Er tat dies einige Male, aber das Schaf rührte sich nicht vom Fleck. Sobald aber der Hirte rief, spitzte es seine Ohren und rannte seinem Herrn entgegen. Da waren alle Zweifel aufgehoben, wem das Schaf gehört. Und ich glaube, wenn wir sagen, dummes Schaf, dann beleidigen wir diese Tiere, weil die sind nicht dumm. Die folgen der richtigen Stimme. Die folgen im Gegensatz zu vielen Menschen heute in unserer aktuellen Welt, wo wir manchmal denken, was kommt auf uns zu, welchen Hirten rennen die Menschen hinterher, wer am lautesten schreit, wer am meisten Rabatz macht. Da kann man sich schon mal Sorgen machen. Also, und trotzdem hält Gott diese Welt in seiner Hand. Der Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, es fällt uns auf, dass in dieser Not der Beter David seine Anrede wechselt. Er spricht jetzt Gott mit Du an. David hat alles erlebt. Er kennt die dunklen Täler, er kennt die Einsamkeit, das Leiden, die Krankheiten und den Tod. Und wenn ich mit euch jetzt reden würde, dann hat von euch jeder eine Geschichte zu diesem Thema. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass Gott mit uns durch jedes dunkle Tal geht. Und ich weiß gar nicht, wie Menschen schlimme Krisen aushalten, die diesen Hirten nicht haben. Ich weiß es wirklich nicht, weil auch in den schlimmsten Zeiten ist einfach Gott da. Und er will, dass wir ihm vertrauen und er schützt uns mit seinem Stecken und Stab. Das ist so das Bild dafür, dass wir uns nicht verirren und dass wir nicht abstürzen. Und in diesen Zeiten, liebe Schwestern und Brüder, können wir einander auch immer zum Hirten werden. Wenn es jemand schlecht geht oder wenn es ihren Freunden oder Familie, dann ist es immer gut, wenn man jemand hat, der da ist, wo man sich auch mal die Klagen anhören kann, wenn die Krankheit gerade ganz schlimm ist, wo man Fürsorge für den anderen hat. Und das ist einfach, dann sind wir alle auch irgendwie in diesem Hirtendienst. Und wir leben in einem Land, in unserem Land sind eine ganz große Plage, Depressionen und Angststörungen. Und bei den Menschen ist einfach das Licht ausgegangen. Und wenn wir dann noch im Glauben zu Gott sind, der ist dann auch weg. Und dann müssen immer Menschen da sein, die stützen natürlich auch Ärztetherapie und diese Dinge. Aber das ist schon bei uns wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Aber Gott hört jedes Seufzen und Gott ist gerade bei diesen Menschen ganz eng dabei, weil er immer mit denen unterwegs ist, denen es wirklich schlecht geht. Das ist seine Zusage an uns. Ich bin jetzt bei Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wie heißen denn eure Feinde heute? Das können Zukunftsängste sein, Existenzängste, Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz, Angst um den Arbeitsplatz oder eine lebensbedrohliche Krankheit. Ich höre so oft, dass wir gerade in so ganz schlimmen Zeiten leben. Natürlich ist auf der Welt gerade unfassbar viel los. Aber ich sage immer, ich lebe nicht in der Ukraine, mir fallen keine Bomben auf den Kopf. Mein Kühlschrank ist noch gut gefüllt, ich habe die Klamotten, die ich brauche. Wo leben wir in schlimmen Zeiten? Unsere Aufgabe als Christen ist immer zu beten für die Politik. Ne? Das ist wirklich eine wichtige Sache, dass Menschen weise Entscheidungen treffen. Und uns geht es hier gut. Es ist einfach so. Das müssen wir auch sehen. Dieses Klagen auf hohem Niveau, das brauchen wir nicht. Ne? Und selbst wenn es uns nicht gut gehen würde, der gute Hirte, also auch, ich meine jetzt in der Seele, der ist einfach bei uns. Manchmal, liebe Gemeinde, dann zweifeln wir auch an Gott in diesen Geschichten. Unser Glaube wird brüchig. Und ich glaube, das ist für Christen einfach dann noch das Allerschlimmste, wenn ihr Gott auf einmal irgendwie nicht mehr da ist. Aber aus meinem eigenen Erleben, meinen eigenen Erfahrungen, meiner beruflichen Geschichte weiß ich, dass dann, wenn wir uns vielleicht ganz von Gott verlassen fühlen, dass er uns dann am nächsten ist. In allen Krisen möchte Gott uns den Tisch decken. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir in Montabaur stehen wir beim Abendmahl um den Altar herum und manchmal ist dann so eine Atmosphäre, dass man so spüren kann, Jesus ist jetzt auch hier bei uns, ne? Er ist auch jetzt hier und er deckt uns den Tisch und wir dürfen das Abendmahl feiern. Das ist immer eine gute Erfahrung und im Abendmahl wissen wir, dass uns immer vergeben ist, zur Vergebung der Sünden. Heißt es in der Abendmahlsliturgie. Und ehrlich, liebe Gemeinde, unser Glaube, das ist eine frohe Botschaft, eine wirklich gute Botschaft, die man fast nicht glauben kann, dass Gott uns immer und immer und immer wieder vergibt. Und es wäre gut, wenn wir selber das auch könnten, weil wir sonst sehr viel Müll hinter uns herziehen, der unsere Seele belastet. Ja, und dann wird ja noch der Mensch wird ja noch gesalbt mit Öl. Und zu Davids Zeiten, da wurden die Könige mit Öl gesalbt. Mit Öl. Und dann will Gott unser Haupt mit Öl salben. Und dann werden wir Königskinder, wenn wir das zulassen. Und das ist immer eine gute Entscheidung. David kannte ja Jesus Christus, unseren guten Hirten, nicht. Aber sein Hirte war Gott, der unser Schöpfer ist, der euch und mir einfach eine wunderschöne, farbenfrohe Seele gegeben hat. Und diese Seele, die will sich freuen, die will lachen, die will tanzen, die will fröhlich sein, die will sich freuen, dass sie am Leben ist. Und da haben wir auch ein bisschen die Verantwortung dafür. Was heißt ein bisschen? Da haben wir die Verantwortung dafür, dass wir gut nach uns schauen. Der letzte Vers: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dem ist ja dann nichts mehr hinzuzufügen. Amen. Ja, dann kommt, glaube ich, jetzt so ein bisschen ruhige Musik im Hintergrund. Und ich habe vor vielen Jahren, in dem Jahr, wo meine Freundin Johanna gestorben ist, habe ich eine Meditation geschrieben über den Psalm 23. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier vorlesen kann, ohne hier in Tränen auszubrechen, weil ich gerade auch noch zwei Trauerfälle hinter mir herziehe aus den letzten Wochen. Aber ich werde mir jetzt Mühe geben. Okay? Vielleicht könnt ihr die Augen zumachen und einfach mal mitgehen mit diesen Worten. Versuchen, eure Fantasie ja einzuschalten. Genau. Du bist mein Hirte. Du führst mich zu grünen Weiden, willst mich satt machen. Hilf mir zu glauben, dass du es gut mit mir meinst. Du zeigst mir das Wasser, erfrischend und klar. Hilf mir, meinen Durst nach Leben bei dir zu stillen. Du bringst mich zum Ruheplatz. Hilf mir, dass ich aussteigen kann aus dem Hamsterrad, dass Leib und Seele bei dir ausruhen können. Du gehst mir voran, wenn ich den Weg nicht weiß. Hilf mir, dich nicht aus dem Blick zu verlieren. Du bist bei mir in meinem dunklen Tal der Ängste und Sorgen. Wenn meine Nächte schlaflos sind, hilf mir, dir zu vertrauen. Thank you. Du bist mein Schutz, wenn ich mich bedroht fühle. Hilf mir, dein leises "Fürchte dich nicht" zu hören. Du willst mich trösten, wenn das Leben mir Wunden geschlagen hat. Hilf mir, mich in deinen Armen zu bergen. Du rufst mich bei meinem Namen, wenn ich mich selbst verloren habe. Geh mir nach und befreie mich aus den Dornen. Du liebst mich, auch über meine Zweifel hinaus. Hilf mir, das zuzulassen und mein Herz für deine Wahrheit zu öffnen. Du bist da, über Zeit und Ewigkeit. Geborgen bin ich unter dem Schatten deiner Flügel. Immer.